Christine, du als Schlafforscherin hast dich sicher schon selbst genauer beobachtet. Wie hat sich denn dein Schlaf bisher verändert?
Die Veränderung, die in meiner Erinnerung so besonders stark ist oder war, ist, dass ich als Kind auch am Wochenende immer super früh aufgestanden bin. Also meine Schwestern und ich dürften ausnahmsweise mal fernsehen und unsere Eltern noch weiter schlafen. Und mit der Pubertät hat sich das total geändert. Also heute muss ich echt sagen, vor 7 Uhr stehe ich nur auf, wenn es sich echt nicht vermeiden lässt.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Unser Thema heute ist Schlaf im Laufe des Lebens. Wir wissen alle, Babys, die schlafen sehr viel. Ältere Menschen ganz gerne mal am Nachmittag. Und auch im Alter dazwischen, da gibt es noch Veränderungen und über die sprechen wir heute.
Ja, wir versuchen heute zu klären, warum brauchen Babys und Kinder so viel mehr Schlaf als Erwachsene? Wie verändert sich der Chronotyp, also der bestimmt, wann wir schlafen im Laufe des Lebens? Und brauchen ältere Menschen wirklich weniger Schlaf? Das hört man ja oft.
Und natürlich, wie immer, unser Schlafmythen-Check am Ende unserer Folge. Und wir haben uns auch noch was Neues ausgedacht dieses Mal. Es wird eine Aufgabe geben, die wir uns stellen. Und nächste Woche erzählen wir dann hier im Podcast, was dabei rausgekommen ist. Ich kann schon mal so viel verraten. Es geht um Schlaf und um unsere Stimmung. Wer uns noch nicht kennt, wir sind Dr. Christine Blume. Das bist du.
Hallo.
Sie ist Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und ich bin Ilka Knigge, ich bin die Moderatorin und Autorin dieses Podcasts. Wenn wir drauf gucken, wie sich der Schlaf im Laufe des Lebens verändert, dann können wir uns ja fragen, wann schlafen wir, wie viel schlafen wir und wie ist unser Schlaf? Also zum Beispiel, verbringen wir besonders viel Zeit in der Tiefschlafphase oder schlafen wir ganz leicht? Christine, du sagst, an diesen drei Aspekten, da dreht sich ordentlich was im Laufe des Lebens.
Ja, die allergrößten Veränderungen, die passieren relativ zu Beginn des Lebens, so zwischen Geburt und Pubertät. Wir entwickeln einen Tag-Nacht-Rhythmus und nach relativ kurzer Zeit schon schlafen wir hauptsächlich auch in der Nacht und immer weniger am Tag. Wir brauchen dann auch insgesamt weniger Schlaf und wir schlafen zunehmend auch später, zum späteren Zeitpunkt. Und bis nach der Pubertät, da sind diese Entwicklungen wirklich großteils abgeschlossen. Dann gibt es zwar noch weitere Veränderungen, aber die erstrecken sich so über den gesamten Rest des Lebens und laufen deshalb auch viel langsamer ab.
Dann fangen wir mal ganz vorne an. Wir können uns alle nicht mehr so ganz genau dran erinnern, aber wir waren alle mal Babys und man sagt, Babys schlafen sehr viel. So im Vergleich mit älteren Menschen, da sagt man, die bräuchten nur noch wenig Schlaf. Würdest du da so mitgehen?
Also, dass Babys schlafen und sehr viel schlafen, das ist, glaube ich, allen von uns klar. Auch da muss man aber sagen, gibt es natürlich große Unterschiede, aber im Mittel sind es so 16 Stunden pro Tag, die ein Neugeborenes schläft und es bei manchen Babys bis zu 20 Stunden. Aber das geht ganz schnell, da sind die Babys dann auch immer mehr wach. Und wenn ein Kind ungefähr ein halbes Jahr alt ist, dann schläft es durchschnittlich nur noch 13 bis 14 Stunden. Also da hat sich schon einiges getan. Vor allem wird eben der Schlaf am Tag weniger. Also das heißt, der Schlaf, der konzentriert sich immer mehr auf die Nacht. Und schon im Alter von 3 Monaten, da haben Babys wirklich den größten Teil des Schlafes in der Nacht.
Ich finde das so interessant, weil das ja eigentlich echt heißt, wir sind gerade auf der Welt, ganz kurze Zeit und schon lernt unser Körper, okay, da schlafen wir und da eigentlich eher nicht.
Und ich glaube, ich würde behaupten, er muss gar nicht mal lernen, sondern das sind einfach die Prozesse, die sich dann so einpendeln und immer stärker wie so zutage treten, die sich dann durchsetzen und die wir dann eben beginnen zu sehen.
Genau, unsere innere Uhr, das hat ja auch was mit unseren Genen zu tun, ne?
Genau. Und bis zum Beginn der Pubertät, da bleibt die Schlafdauer dann auch über viele Jahre eigentlich erstmal relativ stabil mit so 10 bis 12 Stunden. Also es gibt schon so eine Tendenz zu weniger, aber da passiert dann eigentlich über einige Jahre erstmal weniger. Und ja, bei älteren Menschen, da hört man dann immer wieder, dass die gar nicht mehr so viel Schlaf bräuchten. Da muss man sagen, das stimmt so eigentlich nicht, aber der Schlaf, der ist manchmal anders über den Tag hinweg verteilt.
Ah, Schlaftiming, das wird gleich auch noch unser Thema sein. Lass uns noch mal kurz dabei bleiben, warum wir so zu Beginn unseres Lebens wahnsinnig viel schlafen. Die Zeit, an die wir uns leider gar nicht erinnern, obwohl es so schön ist, dass man die ganze Zeit schläft. Ich nehme an, das liegt an der Entwicklung, oder? Ein wachsender, sich entwickelnder Körper braucht einfach viel Erholung.
Ja, der Schlaf ist essentiell, das muss man wirklich sagen, für eine gesunde Entwicklung. Wir wissen, dass der Schlaf beispielsweise wichtig ist für Wachstum und auch so die Reparatur von Gewebe und auch super wichtig für das Lernen. Übrigens aber nicht nur bei Babys und Kindern, sondern auch noch bei Erwachsenen. Und wenn man sich mal so vorstellt, was Kinder alles noch lernen müssen, also es ist ja nicht nur Sprache und Bewegung, sondern es ist ja irgendwie auch so, wie die Welt funktioniert, sowas wie dass ich nass werde, wenn es regnet oder so.
Ja.
Also all diese grundlegenden Dinge, die müssen Kinder ja noch lernen. Und dazu kommt auch noch, dass das Gehirn sich ja parallel erstmal entwickelt und dass das Lernen mancher Dinge vielleicht auch noch gar nicht so einfach ist oder so einfach abläuft und glatt abläuft, wie es dann zu einem späteren Zeitpunkt der Fall ist.
Ich habe mich da gefragt, gibt es eigentlich auch Schlafforschung mit Babys? Also wenn man das alles so ganz genau weiß, kann man die ein EEG anschließen, also komplett verkabeln und die Hirnwellen messen und dann irgendwie sehen, dass im Schlaf viel verarbeitet, viel gelernt wird?
Ja, solche Studien gibt es durchaus. Und im einfachsten Fall gibt man Babys oder Kleinkindern da einfach eine Lernaufgabe. Also zum Beispiel in einer Studie, die ich rausgesucht habe, da haben die Forschenden den Babys so Fantasieobjekte gezeigt und ihnen gesagt, wie die heißen. Also in einer Studie, da sah das Objekt zum Beispiel so ein bisschen aus wie so ein Sahnehäubchen, auf das man dann so eine Eistüte gesteckt hat. Und das hat man den Kindern eben gezeigt und ihnen gesagt, das ist ein Wapel. Also ein Kunstwort,
okay.
Ja.
Okay.
Und dann hat man die Kinder schlafen lassen und nach so einem Nickerchen hat man dann nochmal getestet, ob die Kinder sich jetzt daran erinnern, was ein Wapel ist. Und dieses Testergebnis hat man verglichen mit einer Gruppe, die nicht geschlafen hat. Und in dem Fall war es wirklich so, dass nur die Gruppe, die geschlafen hatte, in der Testphase dann noch wusste, wie ein Wapel aussieht, aber nicht die, die nicht geschlafen hatte. Und da kann man dann schon schlussfolgern, der Schlaf, der fördert das Lernen und die Gedächtnisbildung.
Das finde ich voll spannend. Es ist einfach so schade, dass wir aus dieser Zeit nichts mehr wissen. Ich finde es immer wieder ärgerlich. Irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, da schlafen Kleinkinder auch nicht mehr. Also da gibt es dann keine Mittagsschläfchen mehr oder sonst irgendwas. Der Körper kommt ohne Schlaf klar. Was hat sich denn dann da getan?
Ja, eine Vermutung ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo dann Schlaf wirklich ausschließlich in der Nacht stattfindet und dem kein Nickerchen am Tag mehr notwendig ist, die Entwicklung, also die Gehirnentwicklung vor allem, so weit fortgeschritten ist, dass jetzt eben bis zur Nacht gewartet werden kann, um dann auch Gelerntes weiterzuverarbeiten.
Also man braucht nicht mehr so einen Zwischenmodus, so ja, kurz stoppen, abspeichern und dann weitermachen, sondern man kann bis abends warten.
Genau, ich stelle mir das nachher so ein bisschen vor wie so ein Wasserglas. Also das Wasserglas, das steht für das Gedächtnis und da wird eben Wasser reingekippt, beziehungsweise in unserem Fall so Gelerntes oder Wissen. Und bei kleineren Kindern kommt es jetzt dazu, dass dieses Glas einfach total schnell überläuft. Und deshalb müssen die immer wieder schlafen, um quasi das Glas zu leeren und das Gelernte zu verarbeiten und das Gedächtnis dann auch. Und irgendwann kommt da vielleicht einfach nicht mehr so viel Neues, weil man ja auch schon viel gelernt hat. Oder das Glas wird vielleicht einfach größer und läuft deshalb nicht mehr dauernd über. Und das ist der Zeitpunkt, wo man dann auch auf die Nickerchen verzichten kann.
Gutes Bild. Ich hatte irgendwie eher an so eine Festplatte gedacht, weißt du, wo man auf jeden Fall mal so lieber mal zwischenspeichert, weil die hat jetzt irgendwie nicht so einen, vielleicht nicht so einen guten Arbeitsspeicher oder irgendwie, ja, kann nicht so viel gleichzeitig tun, stelle ich mir vor, wie so ein altes Ding, weißt du? Und mit der Zeit macht man so ein Upgrade. Man hat einen besseren USB-Anschluss, es geht alles irgendwie schneller und kann man auch dann einfach so laufen lassen bis zum Abend und dann speichert man einmal alles ab und fertig.
Ja, ist auch ein gutes Bild, ja.
Ja. Also ja. Ich meine, letztlich läuft ja alles darauf hinaus, wir pendeln uns so auf unsere ungefähr 8 Stunden ein, sodass, wo du und ich sind, wo unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wahrscheinlich sind. Das heißt, irgendwann kommt dieser Zeitpunkt. Aber gibt es dafür eine feste Zeit? Also wissen wir, dass das in der Pubertät passiert? Fängt das Anfang 20 an? Wann ist das?
Also die 7 bis 9 Stunden, beziehungsweise halt die goldene Mitte sind eben 8 Stunden, die erreichen wir dann so mit der Pubertät, beziehungsweise dann Richtung Abschluss der Pubertät. Auch da macht einfach das Gehirn nochmal so einen richtigen Reifeschub und könnte einfach sagen, also zumindest entwicklungsmäßig. sind wir dann aus dem Gröbsten raus, anderweitig, ja, weiß man halt nicht so genau. aber ja, und dann in dem Moment braucht man auch einfach weniger Schlaf.
Jetzt hattest du eben schon kurz so ein bisschen angerissen, dass wenn Menschen älter werden, also sagen wir jetzt mal irgendwie über 60, über 70, dass dann immer so der Ruf ist, ja, alte Menschen, die brauchen wenig Schlaf und dass das vielleicht nicht so ganz stimmt. Du hattest eben gesagt, das verteilt sich eher so ein bisschen. Ich hatte mich da auch mal nach umgesehen und ich habe bei der National Sleep Foundation so Empfehlungen gefunden. Das ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation. Und die sagt, Erwachsene zwischen 18 und 64, die bräuchten so 7 bis 9 Stunden Schlaf, also da sind wir ja. Und dann aber Menschen ab 65, die könnten schon so 7 bis 8 nur brauchen und das wird da empfohlen. Also da ist schon von einer Stunde weniger die Rede.
Ja, ich glaube, ich würde dem jetzt nicht so viel Gewicht beimessen. Das ist ja immer, also 7 bis 9, 7 bis 8, das ist ja immer noch relativ ähnlich. Aber ja, okay. Ja, du hast vollkommen recht. Also irgendwie das, was man häufig so hört, ist so, ältere Menschen brauchen einfach nicht mehr so viel Schlaf. Und ja, genau. Macht ja auch im ersten Moment so irgendwie Sinn. Naja, also die haben ja irgendwie auch gar nicht so viel mehr zu lernen wie jetzt Kinder. Und kann man auch ein bisschen am Schlaf sparen, könnte man denken. In einer Studie aus dem Jahr 2021 wurden Daten von 1,1 Millionen Menschen zwischen einem und 100 Jahren eingeschlossen. Hm. Und die wurden zu ihrem Schlaf befragt. Und da haben die über 65-Jährigen genauso viel oder, je nachdem, wie man es sehen will, weniger geschlafen wie jüngere Erwachsene. Und ältere Menschen, die, da muss man sagen, die machen allerdings häufiger mal am Nachmittag eben so ein Nickerchen. Du hast es schon erwähnt. Mhm. Und da muss man natürlich einfach sagen, das muss man zur Gesamtschlafzeit dazuzählen. Also der okay. Nachtschlaf, der fällt bei älteren Menschen manchmal vielleicht ein bisschen kürzer aus. Das heißt aber nur, die Verteilung über die 24 Stunden ändert sich und nicht die gesamte Menge über die 24 Stunden hinweg betrachtet. Man sollte also auch den Älteren durchaus ihren Schlaf gönnen. Allerdings muss man auch nochmal sagen, mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für Schlafprobleme. Dann kann man manchmal halt auch nicht mehr so viel schlafen, wie man eigentlich gerne würde.
Und ich nehme auch mal an, Ausnahmen bestätigen da ja die Regel. Jede Person ist da ja bestimmt auch ein bisschen unterschiedlich.
Na klar, und auch die Lebenssituation spielt natürlich eine Rolle. Also Schlaf findet ja im Leben statt. Im jüngeren Erwachsenenalter steht vielleicht die Karriere im Vordergrund. Das kennen wir beide vielleicht so ein bisschen. Zusätzlich will man auch noch Freizeit und vielleicht auch noch feiern gehen und da bleibt der Schlaf dann schon mal auf der Strecke. Ja. Im Gegenzug dazu, wenn man sich dann auf die Rente zubewegt, dann gönnt man sich vielleicht auch mal einfach mehr Schlaf. Weil man sagt, ja, jetzt, so eigentlich habe ich ja fast schon alles erreicht, was ich so erreichen wollte.
Ja, und vielleicht kann man das dann auch eher priorisieren, ja. Und ich meine, gut, wenn man eh im Rentenalter ist, dann kann man ja auch sagen, okay, irgendwie, ich habe am Nachmittag was vor, dafür möchte ich jetzt unbedingt fit sein und dann lege ich mich halt mittags hin.
Ne? Genau.
Würden wir vielleicht auch machen, wenn wir die Zeit dafür hätten.
Ja.
Sollte man sich eigentlich Sorgen machen, wenn man eine bestimmte Schlafmenge braucht, also sagen wir mal, man merkt irgendwie bei sich, ich brauche eigentlich echt irgendwie immer 10 Stunden und ansonsten komme ich irgendwie gar nicht klar. Jetzt, ich sag mal so in unserem Alter, ne? Muss man sich dann Sorgen machen?
Also wenn Schlafprobleme die Ursache für zu wenig Schlaf sind, dann finde ich, sollte man sich damit an den Hausarzt, die Hausärztin wenden und zwar in jedem Lebensalter. Wenn der Schlaf sich plötzlich ändert, also ich zum Beispiel plötzlich mehr Schlaf brauche oder nicht mehr erholt aufwache, dann ist es ein eindeutiges Zeichen, bitte ab zur Ärztin oder zum Arzt.
Aber wenn ich 10 Stunden brauche und ich kann die auch schlafen, dann ist das normal?
Dann ist es okay, ja. Man würde sagen, wenn du regelmäßig das Gefühl hast, du brauchst 10 Stunden, dann ist es eher auf der längeren Seite. Aber wenn das immer so war, dann ist da jetzt auch nicht unbedingt was, was einem zu bedenken geben muss.
Dann kommen wir mal dazu, wann wir schlafen und wie sich das im Laufe des Lebens verändert. Kommen wir, zäumen die Sache jetzt hier von der anderen Seite auf und bleiben jetzt einfach mal bei den älteren Menschen. Da können wir uns ja wieder durcharbeiten durch unser Leben. Ich habe am Anfang gesagt, hier Mittagsschläfchen, super beliebt. Und du hast auch schon angedeutet, der Schlaf hängt einfach nicht mehr zusammen und wir müssen dann so eine Art Rechnung aufmachen. Was können da die Gründe sein, dass der Schlaf dann so ein bisschen verrissen ist?
Woran das genau liegt, das ist schwer zu sagen und das weiß man auch einfach nicht. Vielleicht ist es einfach die Möglichkeit. Also ich muss zugeben, am Wochenende mache ich auch manchmal gern so ein Luxus-Mittagsschläfchen. Einfach, weil es geht und wenn das Bedürfnis da ist, dann ist es ja auch was total Schönes.
Okay, check. Unter also das hatten Woche, wir eben schon, ja.
Ja, unter der Woche schaffe ich das einfach nicht. Auch wenn ich ja zugeben muss, in meiner Arbeitsumgebung mangelt es nicht an Betten. Und was bei älteren Menschen aber natürlich häufig ja auch noch mit dazu kommt, das ist sowas wie Schmerzen, dass man vielleicht zum Beispiel einfach gar nicht so lange liegen kann. Also auch das ja. Kann natürlich ein Faktor sein, der dann dazu führt, dass man das eher ein bisschen aufteilt.
Ja klar, Rücken. Also ich meine, das wird ja, je länger man liegt, auch irgendwie schlimmer. Und dann möchte man ja vielleicht auch nicht mehr liegen. Alten Menschen wird auch nachgesagt, dass sie Lerchen seien. Also irgendwie fit um 6 Uhr morgens oder so. Mhm. Stimmt das?
Genau, also du sprichst ja jetzt ja nochmal den Chronotyp eben an. Also diese Präferenz dafür, zu einer bestimmten Zeit zu schlafen. Und ja, also ich finde auch, manchmal spricht man ja so abwertend, also nicht ich, aber manche Menschen so von seniler Bettflucht. Und
ja, oh Gott, furchtbares Wort.
Ja, furchtbares Wort. Aber tatsächlich haben ältere Menschen wieder eher so eine stärkere Lerchentendenz. Also die gehen lieber wieder früher schlafen und stehen wieder früher auf. Und vom jungen Erwachsenenalter bis ins hohe Alter, da kann dann durchaus eine Verschiebung von bis zu 2 Stunden auch auftreten. Also es wird jetzt nie jemand, der eine totale Eule war, zu extreme Lerche, aber es ist schon eine deutliche Verschiebung da.
Oh ja, und ich glaube, wir kennen das so alle, wenn wir irgendwie 16, 18 sind oder vielleicht auch Anfang 20. So, das ist so die Zeit, vielleicht so Ende Schulzeit, Anfang Ausbildung, erster Job oder Studium oder so. Da ist so ein Seminar um 8 Uhr morgens eigentlich eine völlige Katastrophe, weil wir da irgendwie echt auch einfach so Spättypen sind, ne? Also kann man das so ganz genau beziffern, wann man so das Maximum des Eulendaseins erreicht hat im Leben?
Ja, ich muss sagen, also wir kennen das ja alle, so dieses Seminar um 8 Uhr, das muss echt schon super spannend sein.
Damit ja, und Leute gucken einen an, wie, was, das hast du belegt? What?
Ja. Also ich muss auch zugeben, ich versuche meine Lehrveranstaltungen immer auf ein bisschen eine spätere Zeit zu legen, weil für mich als Dozentin ist das sonst auch ein bisschen hart.
Das ist sehr nett von
aber,
dir.
Ja, aber diese Präferenz für ein bestimmtes zeitliches Schlaffenster und Wachfenster, also eben dieser Chronotyp, der verändert sich im Laufe des Lebens und wir sind maximal spät, je nach Studie, so zwischen 15 und 20 Jahren. Und junge Männer, die sind übrigens häufig noch stärkere Eulen als junge Frauen. Also die später schlafen und stehen dann dementsprechend auch zumindest gerne etwas später auf, wenn sie eben auf ihre 7 bis 9 Stunden kommen wollen.
Das heißt, wir haben hier eigentlich wirklich wieder so diesen maximalen Clash zwischen dem Alltag und dem Chronotyp, ne? Genau, den wir auch in unserer Chronotypenfolge irgendwie schon viel angesprochen hatten.
Auch viel Konfliktpotenzial, Schulanfangszeiten passen nicht zum Chronotyp, insbesondere in dem Alter und so, ja genau.
Ja, absolut. Und also vor allem, wenn es Männer noch mehr betrifft, dann haben wir halt wieder auch noch diese genetische Komponente. Ne? Wie kommt das denn eigentlich, dass unser Chronotyp sich im Laufe des Lebens so verschiebt?
Darüber, warum der Chronotyp sich ändert, also was da diesen Veränderungen zugrunde liegt, da weiß man ehrlich gesagt noch erstaunlich wenig. Aber es gibt so ein paar Dinge, die damit reinspielen könnten. Einerseits muss man sagen, der Chronotyp, der entsteht ja immer so aus dem Zusammenspiel von innerer Uhr oder innerer Uhrzeit und dem sogenannten Schlafdruck, also so quasi dem Ladezustand unseres inneren Akkus. Und wenn sich eben dieses Zusammenspiel ändert, dann kann sich auch der Chronotyp ändern. Und bei Jugendlichen wird vermutet, dass Hormonveränderungen in der Pubertät zumindest so den Startschuss für diese Veränderungen auch geben. Und dadurch ändert sich dann eben auch der Chronotyp. Ein anderer Faktor könnte zum Beispiel auch das Auge sein. Das verändert sich ja im Laufe des Lebens. Die Linse wird immer trüber. Ah, und damit verändert sich auch das Licht, das auf die Netzhaut fällt und dann auch natürlich auf die innere Uhr wirkt und diese stellt. Das ist aber eher was, was dann ältere Menschen möglicherweise betrifft als jetzt Jugendliche, junge Erwachsene in der Pubertät.
Okay, ja, das ist spannend. Okay, also der Hormoncocktail macht auch was mit unserer Fähigkeit, irgendwie früh aufzustehen. Ist gut zu wissen, ist irgendwie auch ein bisschen entschuldigend für diese Zeit.
Ja, entspannt ein bisschen, ne?
Ja, voll. Womit wir wieder bei den Babys und Kleinkindern hier in unserer Reihenfolge angekommen sind, ich glaube, die sind doch auch Lerchen, oder? Also zumindest so Kleinkinder, die stehen doch gerne früh auf. Hattest du ganz am Anfang auch schon erwähnt, dass es bei dir so war?
Ja, genau. Also zumindest im Vergleich mit den Erwachsenen, ja. Und das ist das, was viele erleben. Also wie gesagt, meine Schwestern und ich, wir durften dann immer Fernsehen schauen. Das war immer das Highlight am Wochenende, während meine Eltern noch geschlafen haben. Und klar, also ich oder auch meine Zwillingsschwester, wir waren halt noch Lerchen und meine Eltern nicht.
Haben Babys überhaupt schon einen Chronotyp? Oder ist da einfach Hauptsache schlafen, Hauptsache irgendwie das Gesehene, Gelernte am Tag irgendwie verarbeiten, egal wann?
Also zumindest bei Kleinkindern, so ab 2,5 Jahren, da sieht man schon einen Chronotyp. Also natürlich haben alle eine totale Lerchentendenz im Vergleich zu den Erwachsenen. Aber man sieht schon, dass manche so eine richtig starke Lerchentendenz haben und andere eine bisschen weniger ausgeprägte Lerchentendenz. Und ja, zum Chronotyp von noch jüngeren Kindern oder Babys, da habe ich ehrlich gesagt keine Studie gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch umso schwieriger zu messen ist, je jünger die Kinder sind.
Da können Eltern ja eigentlich fast froh sein, dass das so ein bisschen über die Gene läuft, ne? Und hoffen, dass die Kinder einfach so ähnlich drauf sind wie sie selbst und sie nicht immer wach machen.
Ja, zumindest nach der Pubertät, ne? Erstmal kommt ja die Phase, wo die Kinder sich einfach dann deutlich von den Erwachsenen unterscheiden.
Ja. Kommen wir zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Ich habe geschlafen wie ein Baby. Sowas sagen wir manchmal und wir meinen damit besonders tief. Was ist denn da dran? Also haben Babys mehr Tiefschlaf als Erwachsene?
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich mit dem Tiefschlaf zusammenhängt. Ich könnte mir vorstellen, es hängt vielleicht eher damit zusammen, dass Babys oder auch Kinder gefühlt ja in jeder Situation einschlafen können, wenn man sich so als Erwachsener denkt, wie geht das bitte? Und das liegt daran, dass Kinder oft so einen sehr hohen Schlafdruck entwickeln. Also der Akku, der innere Akku, der entlädt sich einfach viel schneller als bei Erwachsenen. Und die werden dann einfach so vom Schlaf vollkommen überwältigt.
So zack, weg.
Genau.
Und wie sieht's mit dem Tiefschlaf aus? Wir wollten ja mal so ein bisschen auf den Anteil gucken. Also haben die jetzt so am Schlaf gemessen mehr Tiefschlaf als Erwachsene?
Also erst ab so einem Alter von ungefähr 6 Monaten unterscheidet man eigentlich so die Schlafstadien wie auch bei Erwachsenen. Und auch erst ab diesem Alter kann man deshalb eigentlich von Tiefschlaf sprechen.
Okay.
Insgesamt nimmt im Lauf des Lebens aber der Anteil an Tiefschlaf am gesamten Schlaf ab. Und insofern kann man schon sagen, ja, jüngere Kinder haben mehr Tiefschlaf als ältere Kinder oder eben dann auch Erwachsene. Aber was mir auch total wichtig ist zu sagen, ist, guter Schlaf ist wirklich auch in jeder Lebensphase möglich. Und dass der Schlaf sich im Laufe des Lebens verändert, das ist einfach vollkommen normal. Genauso wie sich eben auch unser Körper verändert, wir Falten bekommen oder graue Haare.
Das ist also ein stinknormaler Entwicklungsprozess und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass sich da einfach was tut.
Genau.
Jetzt wollen wir noch über unsere Aufgabe sprechen. Du hast nämlich eine mitgebracht für mich für nächste Woche. Wir wollen nächste Woche sprechen über Stimmung und Schlaf. Die hängen natürlich eng zusammen. Was hast du mitgebracht?
Genau, ich habe ein Schlaftagebuch mitgebracht. Und wenn du das mal anschaust, dann siehst du, jeden Tag gibt es so kleine Kästchen, die markieren immer so 30-Minuten-Abschnitte. Und wenn du geschlafen hast innerhalb dieser 30 Minuten, dann malst du die einfach aus.
Ah,
also
ja, okay.
So, im Endeffekt hast du dann so einen Balken, der ist dann irgendwie schwarz und da hast du geschlafen und alles andere bleibt einfach weiß. Und da sieht man dann super schön so deinen Schlaf-Wach-Rhythmus. Und wenn du mal Früh- oder Spätschicht hattest, dann sieht man auch so dieser Balken, der verschiebt sich dann einfach so richtig schön. Und ganz rechts, da gibt es 3 Spalten und da kannst du eintragen, wie lange und wie gut du geschlafen hast und wie deine Stimmung am Tag war. Also machst du einfach so ein Ranking von 1 bis 9, habe ich das, glaube ich, gemacht. Gibst einfach eine Zahl ein. 1 ist, ach, Stimmung grottenschlecht, ganz furchtbar, Tag kann in die Tonne. Und 9, hey, super, schöner Tag, war in den Bergen, Sonne hat geschienen oder irgendwie sowas.
Ah, du hast das jetzt hier extra für mich zusammengestellt?
Naja, ich habe so ein bisschen angepasst.
Ah ja,
das,
okay,
also
cool.
Das ist das Tagebuch, was ich auch meinen Patientinnen und Patienten häufig gebe, aber ich habe da so ein paar Spalten hinten rausgelöscht, die wir jetzt nicht hier brauchen. Mein Vorschlag wäre, lass uns das doch einfach mal beide über die nächste Woche ausfüllen und schauen, ob wir dann so einen Zusammenhang zwischen Schlaf und Stimmung am Tag sehen können.
Das finde ich super. Unbedingt. Also ich glaube, den werde ich auf jeden Fall sehen. Meine Vermutung ist, dass ich da total empfindlich bin. Aber das werden wir ja jetzt dann schwarz auf weiß haben beim nächsten Mal.
Genau.
Christine, was nimmst du heute aus der Folge mit?
Also das Fazit ist einfach, es ist ganz normal, dass sich der Schlaf im Laufe des Lebens verändert. Und das ist auch nichts, was zwangsläufig schlecht ist. Der Körper und wir verändern uns ja insgesamt auch. Und so verändert sich einfach auch der Schlaf ganz normal im Lauf des Lebens. Aber wenn wir irgendwo an den Punkt kommen und das Gefühl haben, also jetzt passt es irgendwie nicht mehr so, dann bitte auch zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen und das ansprechen, sodass dann hoffentlich auch geholfen werden kann.
Und ansonsten sagst du ja immer so schön, dass Schlaf Teil des Lebens ist, so, ne? Und Veränderungen sind irgendwie ganz normal. Die kommen halt mit.
Genau, Veränderungen sind auch Teil des Lebens.
Dann dürfen wir euch an der Stelle sagen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen an uns, dann schreibt uns gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und bis dahin, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.